Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema diesmal Pflege. Mit dem Leiter der AWO-Abteilung Gesundheit, Alter, Behinderung und der AWO-Referentin für Altenhilfe. Guten Tag, Claudia Pohl und Klaus Böhlicke.
Guten Tag. Schönen
guten Tag.
Ich fange direkt mal mit einem ganz großen Hammer an. Unsere Sendereihe heißt Deutschland, du kannst das. Unser Thema ist Pflege. Können wir das?
Wir haben ja gar keine Wahl. Wir werden immer pflegebedürftiger als Gesellschaft, weil wir einfach eine alternde Gesellschaft sind. Und wir kommen beide aus dem Pflegeberuf ursprünglich und haben da Erfahrung. Und ich würde sagen, na klar können wir das. Ist immer eine Frage sozusagen, was will man können? Aber wenn wir sagen, dass es uns Pflege und gute Pflege älterer Menschen oder auch jüngerer Menschen, Kinder ist uns das wert, dann können wir das auch schaffen.
Ja, ich würde dazu sagen, wir haben eine Pflegeversicherung, die sehr viele Leistungen beinhaltet. Damit kann man viel organisieren, auch sehr individuell auf die einzelnen Situationen eingehen. Aber es gibt natürlich, wie bei allem, Ecken und Kanten und dann passt es doch nicht oder Schwierigkeiten im Alltag.
Also grundsätzlich würden Sie sagen, sind wir, wie man so schön sagt, gut aufgestellt?
Ja.
Prinzipiell und vergleichbar würde ich das schon so sagen, ja.
Es ist September 2025. Gefühlt war in den letzten 6 Monaten jeden zweiten Tag irgendeine Horrormeldung aus der Pflege in der Zeitung. Alles wird viel zu teuer. Die Pflegeheime haben schon wieder die Preise erhöht. Werden wir uns das weiterhin leisten können eigentlich? Also in der Form, wie wir es jetzt haben?
Das wird ja nicht so in der Pflege diskutiert. Ich glaube, aber das muss man ja einordnen. In eine generelle Diskussion, können wir uns Solidarität und Sozialstaat noch leisten oder nicht? Aber auch hier würde ich sagen, wenn man sich mal den Gesamthaushalt anguckt, ist ja nicht so, dass Deutschland am Hungertuch nagt. Das ist die Frage, wohin lenken wir die Ressourcen, die vorhanden sind? Und da ist im Moment insgesamt die Frage sozusagen, wollen wir das noch irgendwie in den Sozialstaat lenken oder ist jeder für sich selbst verantwortlich und muss bleiben, wo er ist. Und da gehört auch die Diskussion um die Pflege rein, meines Erachtens. Und ja, wir haben ja hier mit der Pflegeversicherung durchaus auch ein Umlagesystem, wo Menschen sozusagen Beiträge zahlen, um dann im Schadensfall Pflegebedürftigkeit dann irgendwie Leistung zu bekommen. Und da muss man gucken, wie man diese Kosten vielleicht gerecht verteilt, damit dann im Alter Menschen nicht alleine dastehen und irgendwie nicht wissen, wie sie weiterkommen sollen oder keine Hilfe und keine Unterstützung bekommen.
Also ist die Frage eher, wollen wir uns das leisten und nicht können wir uns das leisten?
So würde ich das sehen, ja.
Ich mache diese Sendung so ein bisschen aus eigener Erfahrung jetzt mit Ihnen. Meine Eltern sind beide gleichzeitig pflegebedürftig geworden. Und wenn ich so zurückblicke, denke ich oft, das alles hättest du früher merken müssen. Und du hättest früher eingreifen müssen. Fangen wir mit dem Eingriff an. Das ist ja letztendlich ein Eingriff in die Selbstbestimmung. Wann greift man ein? Wie tief greift man ein? Wann greift man ein? Woran hätte ich es merken sollen?
Die Frage ist, ob wirklich man das auf sich selbst bezieht. Wann sollte ich eingreifen bei meinen Eltern? Oder wann ist jeder selbstbestimmt an einem Punkt, wo er für sein Alter und bei Krankheit überlegen sollte, wie er leben und wie er versorgt werden will.
Das können wir, aber diese Generation, die sind in den 1930er Jahren geboren, meine Eltern.
Ja, aber man merkt es ja schleichend, ja. Dann geht es mit der Mobilität nicht mehr so gut. Also man wohnt vielleicht im 3. Stock und man kommt die Treppen nicht mehr so gut hoch. Der Einkauf wird schwierig, das Reinigen der Wohnung wird schwierig. Oder halt, Sie sagen jetzt, Demenz hatte Ihre, vielleicht Mutter,
Ihr Vater,
auch da gibt es dann Schwierigkeiten und auch Spannungen vielleicht in der Familie. Also ne, dann mit Demenz, wenn das gerade anfängt, denkt der Lebenspartner ja oft, das macht er absichtlich, der will mich nicht verstehen. Oder ne, kommt ja zu ganz unterschiedlichen schwierigen Situationen im Familienleben. Und da ist dann halt der Punkt, wo man als Familie, Eltern und Kinder gemeinsam überlegen sollten, wie soll es weitergehen? Also ist es notwendig, unser Wohnen zu verändern? Müssen wir umziehen? Welche Formen gibt es da? Und es gibt ja so viele verschiedene Varianten. Oder ist es aber auch, wollen wir zu Hause bleiben in dieser Wohnung, auch im 3. Stock? Oder ist es möglich, in den 1. zu ziehen? welche kleinen Schritte, was sind so die ersten, also was sind die aktuellen Probleme, die sofort angegangen werden müssen, und was ist längerfristig zu überlegen, zu bedenken?
Ah, das ist das Problem, was auch ich hatte und was mir auch sehr viele Menschen schon erzählt haben, die in einer ähnlichen Situation waren. Die Eltern wollen das gar nicht diskutieren, die wollen das gar nicht hören, die wollen gar nicht, ja, letztendlich sehen, dass sie älter und hilfsbedürftig werden. Und natürlich wollen sie dann auch ihre Kinder nicht über Gebühr belasten. Und ich weiß nicht, wie oft meine Eltern mir am Telefon gesagt haben, also die wohnen in Nordrhein-Westfalen, wie oft die mir am Telefon gesagt haben, nee, ist alles in Ordnung, uns geht's gut. Mhm. Was mache ich da?
Ich glaube, das ist keine leichte Situation. Ich kenne das sozusagen von meinen Eltern auch. Da ging es darum, dass wir Kinder mal gesagt haben, das wäre sinnvoll, mal so einen Vorsorgeordner auszufüllen. Das hat man ja so einen Punkt, wo man bestimmte Sachen sortiert. Da geht es ja auch darum, weiß ich dann, meine Eltern irgendwie nicht mehr können, sozusagen, wo haben sie ihre Verträge, wo sind die Banksachen und Ähnliches. Und das war tatsächlich auch so, das war eine gute Stütze, immer sagen, komm, wir setzen uns mal wieder hin und füllen das nächste Kapitel aus und so. Und meine Mutter hat ein paar Mal auch gesagt, so, jetzt reicht mir das irgendwie, jetzt will ich darüber nicht mehr sprechen. Das ist dann auch in Ordnung, aber man kann dann einfach immer mal wieder fragen, so, wollen wir mal weitermachen?
Okay, also die Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, dieser so, ganzen...
Ja, aber auch diese ganz täglichen Sachen, dass man weiß, wo sind die Medikamente, wo sind die Rezepte, wo sind die ganzen Passwörter dafür, weiß ich was alles, wo liegen die Kontosachen, habe ich da einen Zugang oder wer kann das machen, wo heftet sie die Sachen ab, wo gehen die Rechnungen ein und aus, wie sind die Ablagen so... Naja, der Verwaltung, die jeder für sich selber sozusagen hat, solche Sachen. Welche Abos bestehen, ja, wo wird was abgemacht? Also das sind ja so Sachen. Und das kann man schon, glaube ich, sozusagen vorbereiten. Das muss man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl machen und auch nicht, kriegt man nicht alles auf einmal hin. Klar, wer will sich schon damit beschäftigen, dass es mir demnächst vielleicht nicht mehr mal so gut geht oder ich sterbe. Also das ist dann so eine Gratwanderung. Aber irgendwie hilft es ja nichts. Irgendwie müssen wir dieser ganzen Sache da ja doch ins Auge gehen. Und dann ist es eben manchmal hilfreich, das eben zu thematisieren, auch wenn es nicht leicht ist, und dann in kleinen Dosen. Es gibt aber auch durch Sachen, bei meiner Mutter weiß ich zum Beispiel, die hat immer gleich gesagt, also ich möchte wenn es mal so weit ist, will ich ins Heim. Ich möchte meinen Kindern nicht zur Last fallen. Also wenn man so hinguckt, gibt es unterschiedliche... ja, Ausprägung, worüber man reden will und worüber nicht.
Es gibt also kein Patentrezept.
Das auf alle Fälle nicht. Also die Situation kann einen über Nacht einholen. Bei meinem Vater hat mit 63 einen Schlaganfall erlitten. Einen schweren Schlaganfall. Und dann ist man über Nacht eingeholt von der Situation. Und von daher würde ich sagen, das Allerwichtigste sind die Vorsorgedokumente. Dass der Lebenspartner, Kinder, wer auch immer der An- und Zugehörigen in diesem Fall entscheiden kann, ja, erste Regelungen treffen kann. Und neben dem Vorsorgedokument ist auch die Betreuungsverfügung, dass man also, wenn es sozusagen notwendig wird, dass ein gesetzlicher Betreuer bestellt wird, dass man halt vielleicht im Familien- oder Bekanntenkreis, wenn jemand diese Aufgabe übernehmen kann und möchte, dass dieser halt vorgeschlagen ist vom Betroffenen selbst. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn es einen über Nacht trifft, muss man dann peu à peu sich durch diesen Dschungel durcharbeiten.
Das heißt, selbst mit 50 wäre es schon schlau, auch seine Vollmachten fertig zu haben. Auch mit 18.
Kann ja immer passieren. Kann ein Motorradunfall passieren.
Was für Vorsorgedokumente brauche ich?
Also die Gesundheitsvorsorge ist natürlich... Also man kann ja bei den Vorsorgedokumenten dann verschiedene Bereiche unterscheiden. Das kann man ja auch individuell dann gestalten. Aber ich würde sagen, also die Gesundheitsvorsorge und...
Also ich glaube insgesamt die Vorsorgevollmacht ist wichtig, ja, weil da sind die ganzen Sachen geregelt. Gar nicht so im Detail, aber das beinhaltet so eine Art Generalvollmacht. Das heißt, wenn irgendwie jemand von heute auf morgen... aus welchen Gründen auch immer sozusagen bestimmte Entscheidungen nicht mehr treffen kann oder dafür sorgen kann, dass sie in Wege geleitet sind, dass ein Angehöriger der Wahl, oder kann man auch verteilen auf mehrere, ich hatte auch mit meiner Schwester eine geteilte Vorsorgevollmacht, sodass dann irgendwie ein Ansprechpartner ist, der dann auch legitimiert ist von der Person selber, in solchem Fall irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Darüber hinaus gibt es aber noch die Patientenverfügung, die dann bestimmte Sachen regelt, wie was will ich so? Will ich beatmet werden, im Zweifelsfall und reanimiert werden? Das kann man auch machen, da muss man aber berücksichtigen, die muss regelmäßig aktualisiert werden, weil wenn ich um ins Krankenhaus komme und die Frage Reanimation oder nicht und die ist 10 Jahre alt, dann ist die nicht mehr so viel wert, als wenn die sozusagen Jahr alt ist.
Verstehe.
Aber die Vorsorgevollmacht ist, aus, würden wir immer, glaube ich, sagen, irgendwie das A und O. Da ist erstmal das Allerwichtigste geregelt und dann kann man immer noch bestimmte andere Sachen gucken. Und ich brauche da nicht alles einzeln. Also ich muss mir da nicht die Kontovollmacht von der Bank oder so geben lassen, sondern ich kann mit der Generalvollmacht im Zweifelsfall dahin marschieren und sagen, hier, und dann kriegt man die Sachen auch.
Wo bekomme ich die? Die Vorsorgevollmacht, muss ich mir das selber ausdenken?
Es gibt da sehr gute Vordrucke bei den Landesministerien, beim Bundesministerium für Justiz. Es gibt auch Verbände, verschiedenste, die halt je nach Lebenseinstellung dann vielleicht den eigenen Vorlieben da nochmal das anders aufbereiten und darstellen. Aber ich glaube, da kann man einfach mal im Internet gucken und schauen. Wir haben als AWO auch einen AWO-Vorsorgeordner, der auch alle Dokumente bereithält. Und da ist auch eine Download-Funktion auf der Webseite hinterlegt.
Aber unabhängig davon muss man eben zu einem Notar da mitgehen, weil wenn das offiziell gemacht wird, dann wird man in dein Vorsorgeregister eingetragen. Das heißt, dann ist es auch ganz offiziell behördlich hinterlegt, dass man diese Vorsorgevollmacht hat. Und das kann man nicht selber machen. Also da muss man eben tatsächlich irgendwie zum Notar gehen und der reicht das dann ein. Und dann kriegt man auch so eine Urkunde, die das dann belegt. Das ist dann wichtig, wenn man irgendwo hingeht, wie zu Banken oder woanders, dass man das dann auch entsprechend vorlegen kann.
Interessant ist da vielleicht auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es reicht diese runtergeladene Vorsorgevollmacht für alles, außer für Immobiliengeschäfte. Das heißt, wenn eine Immobilie da ist, die dann irgendwann liquidiert werden soll, um zum Beispiel Heimkosten zu bezahlen oder sowas, dann braucht man eine notariell beglaubigte Vorsorgevollmacht. Und in der Regel ist es zu spät, die beglaubigt zu kriegen, wenn die Immobilie liquidiert werden muss, weil der Vollmachtgeber nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Das kann passieren.
Also ist es auch so, wir kriegen das immer wieder auch rückgemeldet, dass zum Beispiel auch bei Banken, die das nicht akzeptieren, wenn man obwohl sie das müssen, aber häufig sind dann irgendwie die
Schaltermenschen.
Oder die Schaltermenschen sind dann nicht informiert und sagen, ja, da müssen sie ihre Mutter, ihren Vater mitbringen, wenn man sagt, ja, aber das ist im Krankenhaus, also sie nützt nichts. Also auch unabhängig von der Bank kriegen wir das immer wieder gespiegelt, dass es da Probleme gibt. Aber da muss man dann im Zweifelsfall hartnäckig bleiben und sagen, das ist Rechtslage und sie müssen das dann akzeptieren. Aber das macht es natürlich in so einem Fall nicht einfach. Man hat schon sowieso so viel um die Ohren und dann kommt man irgendwo hin und es gibt eben Menschen, die das entweder nicht wissen oder aus irgendwelchen Gründen sozusagen einem Hürden in den Weg legen, weil sie es nicht wollen. Man braucht manchmal stärke Nerven. Ja, das ist so.
Dieses viel um die Ohren zu haben, das ist so eine Sache, die mich sehr empört hat und eigentlich immer noch empört. Die Eltern werden pflegebedürftig auf die eine oder andere Weise und man ist letztlich komplett allein gelassen. Wo gehe ich hin, um Hilfe zu kriegen?
Es gibt verschiedene Beratungsstellen, Strukturen, die man aufsuchen kann, um Beratung zu erhalten. Die Pflegestützpunkte, die sind fast allen Bundesländern verfügbar. Oftmals nicht bekannt, ja, aber dann auch mal eingehen, gerade also in Berlin haben wir ein sehr gutes System, auch, aber auch in vielen anderen Bundesländern. Es gibt kommunale Beratungsstellen, es gibt von den Wohlfahrtsverbänden Beratungsangebote. Man kann aber auch einfach zum ambulanten Pflegedienst um die Ecke gehen und die Pflegedienstleitung ansprechen und sagen, so ist die Situation, ich weiß jetzt nicht weiter, was schlagen Sie vor? Wie soll ich vorgehen?
Aber da ist doch dann das Problem wieder, dass die ambulanten Pflegedienste oft überhaupt keine Kapazitäten mehr haben. Also es ist genauso ist es mir passiert. Ich habe dann tatsächlich den Pflegedienst um die Ecke angerufen. Die haben gesagt, nee, können wir nicht, haben wir nicht, schaffen wir nicht.
Okay.
So, und auf meine Frage, was mache ich denn jetzt, haben die gesagt, ja, rufen Sie den Nächsten an. Und das kann ja nun nicht Sinn der Sache sein. Warum gibt es denn nicht irgendeine zentrale Datenbank?
Also es wäre sicherlich besser gewesen, der Pflegedienst hätte nicht gesagt, den nächsten ambulanten Dienst um die Ecke, sondern auf dem Pflegestützpunkt oder eine offizielle Beratungsstelle zu verwalten.
Gab es auch, es war eine kommunale Beratungsstelle, die gesagt, ja, hier ist eine Liste mit allen Pflegediensten, da können Sie anrufen.
Ja, das ist leider so und es gibt auch immer wieder so die Idee, kann man nicht so eine Art Booking.com für Pflegedienste oder Pflegeheime machen?
Ja.
das haben wir auch schon verschiedentlich diskutiert. Es gab auch mal wieder die Überlegung, es hinzukriegen sozusagen. Das Problem ist, wir haben es nicht hier mit so einem statischen Angebot und Nachfrage zu bekommen, weil das ändert sich zum Teil tagesaktuell, sozusagen, wen kann ich aufnehmen? Und es muss viel stärker mit den individuellen Angeboten abgestimmt werden, gerade ambulanten Pflege. Also vielleicht hat ein ambulanter Dienst irgendwie noch Platz, irgendwie um jemanden in eine Tour einzubauen, einmal die Woche vormittags oder so. Aber ich brauche irgendwie jeden Tag dreimal am Tag jemand. Und also das zu matchen in so einer Plattform, das ist sehr kompliziert, wäre sehr kompliziert, diese Meldung abzunehmen. Also weil man muss eigentlich eher genauer hingucken, sozusagen, was ist mein Bedarf und kann dieser Bedarf tatsächlich gedeckt werden oder nur teilweise? Dafür gibt es noch keine Lösung. Also am besten kann man das tatsächlich lösen im Gespräch sozusagen eins zu eins. Und man sagt, also so und so ist die Situation. Ich brauche jemanden morgens, abends und das von Montag bis Sonntag. Und dann muss der Dienst gucken, okay, kann ich jetzt meine Tour einbauen? Dann ist ja auch mal die Frage, wo wohnt dieser Mensch? Also wenn ich sage, ich habe hier irgendwie eine Tour und dann wohnt der aber sozusagen 50 Kilometer weiter weg, die kostet ja auch Zeit. Also ich kann diese Idee verstehen und fände es persönlich auch total gut, aber uns fehlt noch so die Idee, wie das tatsächlich irgendwie praktisch umzusetzen ist, damit man nicht vielleicht noch mehr Frust schafft, wenn da irgendwo steht, ja, ich habe noch einen Platz frei und dann rufe ich da an und dann sagt er mir, ja, aber ich kann nur einmal die Woche Dienstag mittags kommen und ich brauche aber was ganz anderes. Das erhöht ja dann den Frust auch nochmal. So, also wer da eine Idee hat, sind wir selber gespannt, wie man das machen kann.
Jetzt für ambulante Dienste.
Für
stationäre, also für Pflegeheime, lautet die Idee, eine Excel-Liste anzulegen. Was aber auch keiner macht. Es gibt also keine zentrale Anlaufstelle.
Stationär ist es tatsächlich, wird es sicherlich einfacher sein, weil ich dann nicht so ein individualisiertes Leistungsangebot und sozusagen Bedarf habe, sondern da gibt es einen Platz oder nicht. Da gibt es auch Überlegungen. Es gibt in einigen Bundesländern, ich glaube Bayern, die haben sowas zum Beispiel lokal gestartet.
Nordrhein-Westfalen hat
das. In Leipzig-Stadt hat es auch
gemacht. Ist immer sozusagen, ne? Also da ist natürlich das A und O, dass diese Datenbank auch wirklich immer tagesaktuell gepflegt wird. So, und da hat jeder vielleicht auch seine Erfahrung, sozusagen das zu machen. Prinzipiell ja. Aber wir wissen auch, das ist jetzt überhaupt kein pflegerisches Problem. Also es gibt zum Beispiel auch für Kita-Plätze kein zentrales Vermittlungssystem, dass ich da einfach dahin gesagt, ich brauche einen Platz in Neukölln in der und der Ecke. Sozusagen, wo sind frei? Auch da muss ich im Grunde genommen irgendwie die alle abklappern. Und es führt auch da genau zu dem System, dass es unendliche Wartelisten geht, weil jeder irgendwie bei 10 Einrichtungen auf der Liste steht. Aber ich würde sowieso sagen, also man kann natürlich da anrufen und sagen, irgendwie ist das ein schönes Heim, Sie haben freien Platz. Am Ende würde ich sowieso immer sagen, also geht da hin, guckt euch das an, redet mit den Leuten sozusagen, ob man denn da auch wirklich hin will. Das ist ja immer noch die zweite Sache. Gibt es einen Platz und ist das etwas, wo ich mir vorstellen kann, dann auch zu wohnen?
Ich denke, man müsste eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn wenn jetzt so eine schwierige Situation in der Familie auftritt und ich Hilfe brauche, weiß ich ja eigentlich gar nicht, also wenn ich noch nie eigentlich nur den Begriff Pflegeversicherung mal gehört habe und denke, ich brauche jetzt Pflege und ich habe irgendwie mitgekriegt, da gibt es etwas, dann hilft es mir jetzt eigentlich auch nicht. Und dann sagt der ambulante Dienst, ich habe eigentlich keine Kapazitäten. Aber der Bedarf ist ja noch gar nicht richtig festgestellt, weil ich brauche das Gespräch, was brauche ich eigentlich? Und deswegen hatte ich jetzt so auf diese Beratungsstellen hingewiesen, weil man erstmal jemanden braucht, der einen in dieses System einführt, ja, dass es ambulante Pflege gibt. Wenn ich einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit stelle, kriege ich schon die erste wichtige Frage gestellt. Da soll ich antworten, ob ich Sachleistung, Geldleistung oder Kombileistung in Anspruch nehme. Da brauche ich ja schon jemanden, der mir erklärt, was ist eine Kombinationsleistung. Ja? Ja. Wie nehme ich die denn in Anspruch? Also Sachleistung und Geldleistung ist damit gemeint. Ist natürlich auch interessant zu wissen, dass es ein Tagespflegeangebot gibt, das ich auch in Anspruch nehmen kann, wenn ich eine häusliche Versorgung durch einen ambulanten Dienst bekomme. Das, ne, und da könnte ich jetzt eine ganz lange Latte aufziehen an Leistungen, die die Pflegeversicherung beinhaltet, die der Einzelne nicht kennt. Und nur im Kennen dieser vielen kleinen Bausteine, die ich mir ja individuell zusammenfügen kann, um eine Nacht drüber oder zwei drüber zu schlafen, um zu sagen, so könnte es vielleicht doch gehen, dass ich dem Wunsch meiner Eltern entsprechen kann und sie häuslich versorge. Weil ich habe die und den in der Nachbarschaft, die würden mit ein Auge drauf haben, ich kann das machen, mein Bruder kann das machen, da kommt der ambulante Dienst, zweimal in der Woche nehmen wir Tagespfleger. Es gibt die Möglichkeit von Verhinderungspfleger etc. pp.
Das ist doch schon mal schön. Also ambulante Pflege ist klar, es kommt jemand vorbei und der zieht mich an, wäscht mich, macht mir was zu essen, wie auch immer. Das verhandelt man dann ja auch mit dem Pflegedienst. Wie viel Unterstützung ist eigentlich notwendig und wie oft? Diese Sachen, die Sie gerade gesagt haben, Tagespflege, was ist das?
Eine Tagespflege ist ein Angebot, wo der Pflegebedürftige über den Tag hingehen kann. Er wird von zu Hause abgeholt, fährt zu der Pflegeeinrichtung, wird dort über den Tag betreut. Das fängt an mit einem Frühstück, dann ist oftmals Zeitungsschau oder es gibt dann unterschiedliche
Gymnastikkurse oder
so. Gymnastikkurse. Es gibt unterschiedliche Angebote, die dort vorbehalten werden und auch das ganz einfache Gespräch, ja, mit anderen, die die Tagespflege besuchen. Man isst gemeinsam Mittag. Es gibt Ruheräume, wo man dann sich nach dem Mittagessen ausruht.
Eine Kita für Erwachsene beschreiben Sie gerade, ne?
Ein bisschen, ja. Also Tagespflege heißt es ja auch im Bereich der Kindertagesstätten, heißt ja manchmal auch Tagespflegen für Kinder.
Ah, okay.
Also zumindest ist es im Grunde genommen, ja, so eine Art, es gibt eine Tagesstruktur, es gibt eine Beschäftigung, es gibt bestimmte Angebote sozusagen für Prävention und Reha, sowas wie Gedächtnistraining, Mobilitätstraining. Das kann man so von 1 bis 5 oder 6 Tage die Woche buchen und ja, hilft den Pflegebedürftigen, aber auch den pflegenden Angehörigen, die vielleicht mal einen Tag Ruhe haben, weil der Angehörige da in der Tagespflege
vielleicht einfach dann berufstätig sind.
Oder auch das
ist ja auch so ein Problem, ne? Wer bezahlt das? Also bezahlt das die Pflegekasse? Bezahlt man das selber? Das ist sowieso, fange ich nochmal an einem ganz anderen Punkt an. Wann immer ich irgendwo angerufen habe, um zu sagen, ich brauche Hilfe, hat man mich gefragt, ob wir einen Pflegegrad hätten. Warum wollen die alle wissen, ob wir einen Pflegegrad hätten? Also,
weil nur mit einem Pflegegrad stehen einem die Leistungen der Pflegeversicherung
ja, zu. Ich habe den Pflegedienst angerufen und gesagt, ich brauche Hilfe und zwar brauche ich dringend Hilfe. Bitte kommen Sie vorbei, Geld spielt keine Rolle. Genauso habe ich es gesagt. Dachte ich, einmal im Leben kann man ja so tun. Ja, haben Sie denn einen Pflegegrad? Warum? Warum muss ich erst das ist ja auch wiederum ein wahnsinniger Aufwand. Ich muss bei der Krankenversicherung anrufen. Die setzen dann den medizinischen Dienst des Bundeslandes in Bewegung. Dann kommt irgendwann ein Gutachter vorbei und legt dann irgendwann fest, du hast jetzt einen Pflegegrad 1 bis 5, je nachdem, wie hoch der ist. Für 1 gibt es gar nichts oder fast nichts. Und für 5 gibt es vergleichsweise viel Geld.
Ich glaube, alle sind, auch die Einrichtungen und Dienste sind Gefangene des Systems. Man denkt innerhalb des Systems. Und die wichtigste Frage ist ja ganz häufig, wir haben ja auch selber im Bundesverband eine Online-Pflegeberatung. Ein Großteil der Frage ist immer, wer bezahlt was, wie sozusagen, wie viel muss ich selber zahlen, was mache ich, wenn ich das nicht bezahlen kann. Das beschäftigt alle Leute ganz stark. Und ich glaube, dass jemand mal sagt, ich bin Selbstzahler oder das Geld spielt keine Rolle, ist, glaube ich, etwas, was nicht so oft passiert, dass keiner damit rechnet wahrscheinlich. Anderen mal zu sagen, ja, wir können auch hinkommen, Sie bezahlen das selber, theoretisch ist das
möglich. Kommen Sie vorbei, schicken Sie mir eine Rechnung, ich brauche jetzt Hilfe und es ist, ja.
Aber also das merken wir auch in der Diskussion, also alle sind so ein bisschen durch das System geeicht, in eine bestimmte Richtung zu denken. Wir versuchen auch darauf hinzuweisen, liebe Leute, ja, es ist so. Ich meine, ich kann ja viel mehr abrufen und verkaufen sozusagen, als vielleicht die Versicherung bezahlt. Ich meine, wir haben es ja auch im Bereich der Krankenversicherung. Es gibt so viele Leistungen im Bereich so Gesundheit, Wohlfühlen, Wellness, die Krankenkasse nicht zahlt, aber die Apotheken und andere sozusagen leben sehr gut davon, weil durchaus sozusagen für solche Sachen ja auch zumindest im gewissen Umfang, vielleicht auch nicht bei allen Menschen, aber da ist, aber dieses Potenzial zu heben, da glaube ich, müssen wir alle noch ein bisschen dran arbeiten.
Jetzt geht ja wahrscheinlich, werden die wenigsten versuchen, ihre Probleme zu lösen, indem sie mit Geld bewerfen. Sondern, also, wer zahlt das denn so? Also, kann ich, wenn ich keinen Pflegegrad habe?
Wenn kein Pflegegrad vorliegt, kann man natürlich trotzdem Unterstützung bekommen. Das ist dann aber nicht von der Pflegeversicherung. Ja. Also, wenn jetzt eine Hilfebedarf oder erstmal überhaupt eine Versorgung, die muss man dann halt einschätzen, vorliegt, kann es sein, dass halt über eine Verordnung vom Hausarzt, das nennt sich häusliche Krankenpflege, Unterstützungsleistungen erfolgen können. Also zum Beispiel Behandlungspflege. Jemand braucht Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme, ist ganz klassisch Behandlungspflege, läuft über eine Verordnung vom Hausarzt. Ja? das würde auch weiterhin darüber laufen, wenn man Leistungen der Pflegeversicherung bekommt, weil es eine Leistung der Krankenversicherung ist. Aber auch oftmals ist ja das nicht da, dass der Ehepartner ausfällt. Er hat sich immer auch um das Medikamentenmanagement sehr gekümmert. Und auf einmal ist der Angehörige im Krankenhaus. Und wie geht das jetzt mit den Medikamenten? Also da kann der Hausarzt angesprochen werden.
Oder eigentlich wäre das eine klassische Aufgabe des Krankenhaussozialdienstes, aber auch in dem Bereich der Krankenhäuser ist es genau das, was eingespart und reduziert wurde, das im Grunde genommen, also sozusagen bei steigenden Fallzahlen, weil die Leute werden schneller entlassen, also habe ich einen höheren Durchlauf. Der Sozialdienst ist eher zusammengestrichen worden, da ist gar nicht mehr die Möglichkeit, jeden Einzelnen zum Beispiel zu beraten, was passiert ist, wenn ich nach Hause gehe. Also auch da sind wir sozusagen, leiden wir dann sozusagen unter Sparmaßnahmen aus meiner Sicht an der falschen Stelle. Und ich glaube aber, das zeigt ja ganz deutlich auch, Claudia, was du gerade gesagt hast, wo es vielleicht fehlt. Und das ist sowas wie so ein Systemlotse, ja, wo ich einfach hingehen kann und irgendwie sage, oh, was mache ich denn jetzt? Der dann irgendwie sagt, ja, also du kannst schon mal irgendwie hier einen Antrag stellen. Was mache ich aber so lange? Und es ist ja auch gar nicht immer so unbedingt nur die Frage, wo kriege ich jemanden, der kommt und bestimmte Sachen macht, sondern irgendwie, der mir einfach das System erklärt und mich da irgendwie durch diesen Dschungel führt. Und ich weiß, ich habe mal so im Rahmen, da gab es so eine Initiative, gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung für vielen Jahren, fokussiert auf das Thema Demenz. Und da konnte ich mal irgendwie ins Alzheimer-Therapiezentrum in Bad Aibling gehen. Und das war eine ganz tolle Sache. Die haben Leute 14 Tage aufgenommen, also einen Demenzkranken mit dem Angehörigen, der die hauptsächliche Betreuung macht. Und haben die 14 Tage gebrieft, sozusagen, was kommt auf sie zu? Ja, sozusagen, was müssen sie organisieren, wenn sie nach Hause kommen? Wo können wir die sozusagen unterstützen? Und nach 14 Tagen sind die mit so einer Art To-Do-Liste und Stundenplan entlassen worden. Das ist aber so ein Angebot, was ich glaube, das könnte hilfreich sein bei jeder Form von Pflegebedürftigkeit, nicht nur von Demenz. Aber das sind so Leuchttürme, da gibt es ganz wenig von. Also da kriegt man dann in der Regel nicht unbedingt einen Platz. Aber das wäre eigentlich etwas, was, glaube ich, den Menschen irgendwie in der Situation irgendwie total gut helfen würde.
Na, und ansonsten muss man halt einfach wissen, die Pflegeversicherung ist ein Teilkasko-System. Ich habe einen bestimmten Anspruch auf Leistung, der ist gedeckelt und alles, was darüber hinausgeht, das bezahle ich dann privat, das ist meine Eigenleistung. Ist das nicht möglich, dann kommt Hilfe zur Pflege und das ist, glaube ich, eher das Raster, was die Pflegedienste im Kopf haben, wenn die Frage der Finanzierung im Raum steht.
Lange hätte ich das auch nicht durchgehalten, Geld spielt keine Rolle.
Genau, und das ist aber ja...
Ja, aber für Notfall ist das...
Das ist, genau, ja.
Genau.
Systemlotse ist doch ein super... mit Verlaub, wir sind die Arbeiterwohlfahrt, wir sind ein Sozialverband. Warum bieten wir sowas nicht an?
Naja, ein Stück weit tun wir das ja. Also unsere Einrichtungen, Dienste machen ja Pflegeberatung oder auch die Gliederung. Wir haben sozusagen beim Bundesverband die Online-Pflegeberatung, wo man sich irgendwie unentgeltlich hinwenden kann. Wir müssen immer gucken, sozusagen, wir sind Pflegefachleute, keine Juristen. Man muss immer sozusagen bei Beratung, muss man immer schauen, also dass es keine Rechtsberatung sozusagen sein kann, aber natürlich so Fallberatung, was wichtig wäre, so eine Art Case-Management zu machen, so Begleitung. Da muss man halt immer schauen, woraus bezahlt man das sozusagen. Aber wir haben zum Beispiel auch sozusagen, die AWO hat ja als Tochterfirma die AWO Life Balance, die bieten solche sozusagen auch entsprechend solche Beratung und Begleitung bis hin zu Platzsuchen an, also sowohl für im Bereich Kinder und Jugendliche als auch sozusagen bei Pflegebedürftigkeit. Das ist allerdings ein Angebot, das sich jetzt nicht an Einzelpersonen wie uns drei hier richtet, sondern das ist ein Angebot, das Firmen für ihre Beschäftigten einkaufen. Ja, die sozusagen, und also wir haben das auch beim Bundesverband, wenn zum Beispiel jetzt hier irgendwie von einem Kollegen irgendwie die Eltern pflegebedürftig werden oder man kriegt ein Kind und sucht hat ein Kind, braucht einen Kita-Platz, dann kann man sich sozusagen an die wenden und die beraten einen genau in dem Sinne, begleiten einen da, gucken sozusagen, die telefonieren die ambulanten Dienste im Zweifelsfall für einen ab, wo es einen Platz findet. Aber dafür bezahlt der AWO-Bundesverband als Arbeitgeber sozusagen da was und dann stehen den Beschäftigten eben diese Leistung zu. Und es gibt auch noch andere Bieter, die solche Assistance-Leistung anbieten. Also das ist so eine Möglichkeit.
Aber so das eine zentrale Ding, jetzt mal von der AWO abgekoppelt, das eine zentrale Ding gibt es nicht, ne? Also weil man könnte ja auch durchaus sagen, dass das Land sich dazu berufen fühlt oder der Bund sich dazu berufen fühlt, eine Stelle einzurichten oder zumindest mal eine Webseite zu bauen, wo das alles kondensiert.
Also eine Internetseite könnte man sicherlich zentral machen, ob das jetzt der Bund ist oder das Ministerium oder weiß ich, der Spitzenverbund der Krankenkassen oder irgend sowas. Ja, das andere ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, die individuelle Beratung kann man nicht so zentral machen. Das muss schon vor Ort kommunal
sein. Ja, aber es würde ja schon reichen, wenn
allgemeine Informationen findest
man. Das musst du machen, wenn du den Verdacht hast, dass deine Mutter oder dein Vater pflegebedürftig wird. Sowas sich zusammen zu googeln, es ist nicht leicht.
Also es gibt Informationsseiten auch vom Bundesministerium für Gesundheit und anderen. Auch wir haben ja auf unserer Seite von awo-pflegeberatung.de so eine Infobox mit ganz viel Infomaterialien, was auch sehr nutzerorientiert formuliert ist. Alle Paragraphen sind rausgelassen, sodass man das hoffentlich gleich beim ersten Mal lesen versteht. Es ist auch nicht zu lang, es sind nur also 2 A4 Seiten maximal. Da auf solche Punkte haben wir auch bei der Erarbeitung unserer Infomaterialien Wert gelegt. Ja, aber es bleibt einem halt nicht erspart, sich da Schritt für Schritt durchzuarbeiten und von Tag zu Tag etwas schlauer zu werden.
Die Frage ist vielleicht auch sozusagen, natürlich braucht man Informationsmaterialien, die sollten irgendwie leicht zugänglich sein, aber man muss auch gucken, was kann man wirklich erwarten. Also man kommt im Zweifel ja auch nicht rum, dann zu suchen, sich zu informieren. Das ist bei anderen Fällen auch, was mache ich, wenn ich einen Unfall habe sozusagen? Ja, was ist, wenn irgendwas passiert? Also auch da muss ich mich ja dann immer, wenn irgendwas eintritt, auf das ich nicht vorbereitet bin, muss ich ja irgendwie gucken, wie kriege ich Informationen, um mit diesem Fall umzugehen. Das, glaube ich, ist jetzt nicht so spezifisch für die Pflege. Das betrifft auch andere Sachen. Also wenn ich plötzlich krank werde oder so und habe eine Krankheit, die muss ich mich ja auch informieren.
Ja, sagen, ne? Mein Arzt, aber ja, gut, der geht eh nicht mehr ans Telefon.
Aber für die der geht nicht ans Telefon und einen Termin kriege ich in einem halben Jahr.
Aber für die Suche eines Pflegedienstes oder einer Pflegeeinrichtung haben wir doch auch noch einen guten Hinweis. Und zwar gibt es den AOK-Pflegenavigator. Es gibt von den Ersatzkassen den Pflegelotsen und vom BKK-Dachverband den Pflegefinder. Das sind alles Portale, wo ich eine Postleitzahl, also so eine gängige Suchmaschine für Pflegeeinrichtungen, die wirklich eine Vollständigkeit sichern. Und da gebe ich halt ein, meine Postleitzahl und sage, welche Einrichtung ich suche. Suche ich Haushaltsleistungen, Entlastungsleistungen?
Was ist eine Entlastung? Das ist schon wieder. Das Problem ist nämlich auch,
man weiß nicht,
was in diesem System wird eine Sprache gesprochen, die normale Menschen nicht verstehen.
Ja.
Was ist eine Entlastungsleistung?
Entlastungsleistung ist eine Möglichkeit ab Pflegegrad 1, Unterstützung im Alltag zu bekommen. Das sind jetzt die monatlich 131 Euro, die zur Verfügung stehen für jeden Pflegebedürftigen. Und diese Leistung erbringen nicht nur ambulante Dienste, sondern können auch weitere zugelassene Anbieter im Land zugelassen dann erbringen. Deswegen ist die Liste etwas größer an Leistungserbringern.
Die nennen sich dann so Alltagshelfer.
Genau, irgendwie Service im Haushalt.
Teil auch hauswirtschaftliche Unterstützung oder ähnliches. Aber ich finde sozusagen, weil du diese Datenbank in der Kassen ansprichst, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, sozusagen einen zentralen Auftrag auch gesetzlich, sozusagen ihre Versicherten zu beraten und zu unterstützen, haben ganz klar die Pflegekassen. Also das sagen wir auch immer. Also wenn irgendwas ist, sozusagen, ruf deine Pflegekasse an oder die deiner Mutter. Oder
wer ist denn meine Pflegekasse? Das steht ja nirgends.
Das ist dieselbe wie die Krankenkasse.
Wenn man bei also ruf deine Krankenkasse an.
Ist das sozusagen, okay. Naja, organisatorisch sind die getrennt, aber man weiß sozusagen, da wo ich krankenversichert bin, bin ich auch pflegeversichert.
Ah, okay. Das heißt, der erste Schritt, wenn ich mich überhaupt in dieses System Pflege begebe oder jemand anders da rein muss und ich das organisieren möchte, ist ein Anruf bei der Krankenkasse. Guten Tag, ich glaube, mein Vater ist pflegebedürftig.
Ja.
Kann eine Möglichkeit sein.
Ja.
Und je nachdem, wie gut die Mitarbeiterin der Krankenkasse, Pflegekasse ist, wird sie Ihnen gute Hinweise geben, wo Sie sich in Ihrer Region hinwenden können, wenn sie es nicht selbst jetzt schon Ihnen die ersten 3 wichtigen Schritte sagen kann.
Ja, aber die haben ja auch einen Auftrag zu beraten. Also man muss natürlich immer sagen, das ist immer begrenzt, weil die als Kassen sozusagen beraten die dann natürlich auch hinsichtlich der Ansprüche gegen die Versicherung sozusagen, aber es sollte ja ein bisschen darüber hinausgehen. Die Pflegekassen müssen einem eigentlich auch Listen mit Einrichtungen in der Umgebung zur Verfügung stellen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Die ich dann wieder einzeln selber abtelefonieren muss. Klar. Weil die Datenbanken, also die von denen, die Sie eben erzählt haben, habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Es gab, mein Problem war damals in Nordrhein-Westfalen, da gibt es auch eine zentrale Datenbank, die heißt Heimfinder. Die war unvollständig und die Daten waren alt.
Das haben wir vorhin schon gehabt. Findet man da nicht, sondern nur die Einrichtung.
Also nur die Adresse und die Telefon.
Nur die, ja genau, und halt wer ist die
Ansprech- Preisliste zum Beispiel auch.
Die Preisliste, wer ist Ansprechperson. Man weiß dann halt, wie weit es ist halt entfernt, weil es halt nach, also man kann sich das ja mit dem Filter unterschiedlich anzeigen lassen. Gibt es da Spezialisierungen? Man kann auch das einschränken, die Suche, nach so wie man das gerne möchte. Weil es ja ganz wichtig ist, so von wegen, weil welches Heim ist das Richtige, welcher ambulante Dienst ist der Richtige für mich, sind ja noch ein paar andere Kriterien. Also momentan, wenn beim Platzmangel vielleicht auch eher weniger. Aber nichtsdestotrotz, zum Schluss muss es ja passen. Ja, also und möchte man ja auch eine gute Pflege haben und vielleicht besteht ja dann doch die Auswahl zwischen zwei Einrichtungen und da ist es wichtig, sich das mal vor Ort anzugucken, mal zu sprechen, wo hat man einen besseren Draht hin, wo fühlt man sich wohler, wenn man in die Eingangshalle betritt, wie begegnen einen die Mitarbeiter der Einrichtung, ja.
Wer wohnt da noch?
Wie riecht es da?
Wie riecht es da, ja.
Das war mein Hauptkriterium. Ich bin im ersten Pflegeheim meiner Eltern durch die Tür gegangen, als ich mir das angeguckt habe und habe erst eingeatmet und gedacht, okay, hier stinkt's nicht. Mhm. Das war so. Aber wie? Das ist jetzt so meine persönliche Macke wahrscheinlich.
Nee, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Also würde ich auch so sehen, wenn man da reinkommt und sozusagen, das stimmt, irgend sowas nicht, fällt einem sofort auf, dann sollte man vorsichtig sein. Ja.
Wie finde ich einen guten Dienst? Wie finde ich einen, also woran erkenne ich, ob ein ambulanter Pflegedienst gut ist? Woran erkenne ich, ob ein Pflegeheim gut ist?
Beim ambulanten Pflegedienst hat man viele Absprachen mit der Pflegedienstleitung. Mhm. Und ich glaube, man muss da eine gute Gesprächsebene finden und Vertrauen haben. Ja, dass alles für einen transparent und nachvollziehbar ist. Weil man spricht ja dann, das ist unser Bedarf, wie sieht das aus? Zum Schluss kriegt man von der Pflegedienstleitung erklärt, dass es da verschiedene Leistungskomplexe gibt, damit wird die Pflege strukturiert, also wir erbringen halt zum Beispiel Körperpflege am Morgen. Das würde dann in der Dokumentation vielleicht LK3 sein, vielleicht auch eine andere Nummer, das kann ich ja nicht so genau sagen.
Jetzt wird es schon wieder unverständlich.
Also Pflege ist halt strukturiert, um es halt, um die Abrechnung gegenüber der Pflegekasse darzustellen. Und es muss ja dann auch dokumentiert werden von den Mitarbeiterinnen, was haben sie gemacht. Wir haben leider nicht das System, dass wir eine Stunde Zeit haben und wir machen einfach das, was anfällt und was gewünscht ist, sondern wir arbeiten mit sogenannten Leistungskomplexen. In diesen Leistungskomplexen ist definiert, welche Handlungen sie impliziert. Und deswegen, man kauft sich dann ein System zusammen aus verschiedenen Bausteinen.
Okay, das heißt nicht Stunde 50 Euro, also eine Stunde Pflege 50 Euro, sondern einmal Haare kämmen 3,80.
Naja, so ungefähr, also zu sagen, das ist ein Tätigkeitshinterlog, den man dann so abarbeitet. Aber das bieten ja alle Einrichtungen an, weil das ist das, was die Kasse bezahlt. Ich glaube, das macht nicht unbedingt die Qualität des Dienstes aus. Das war ja die Frage, wie komme ich da hin? Und ich glaube, das ist nicht so ganz einfach. Aber es gibt durchaus ja Hinweise sozusagen. Wir haben also die Pflegeeinrichtungen, egal ob nun Heim oder ein ambulanter Pflegedienst, die werden ja regelmäßig sozusagen kontrolliert. Bei den ambulanten Diensten sind das die medizinischen Dienste. Bei den Heimen kommt noch die Heimaufsicht und die Ergebnisse werden veröffentlicht. Eben unter anderem auch in den, was Claudia Pohl schon gesagt hat, die Kassendatenbank, da findet man nicht nur die Adresse, Ansprechpartner, eine Telefonnummer, sondern auch die Prüfergebnisse. Ja, da kann man sich so mal so angucken. Wie schneiden die bei bestimmten Ergebnissen ab? Auch im Vergleich zu anderen Einrichtungen ist das aufbereitet. Aber das sind natürlich sozusagen, das sind so so die harten Fakten, die man vielleicht als Laie gar nicht immer sozusagen beurteilen kann. Deswegen sind auch diese weichen Faktoren, die du benannt hast, sozusagen, wie werde ich da aufgenommen, kann man nicht hin. Also ja, man kann sich informieren sozusagen, was gibt es in sozusagen objektiv, was man sozusagen gucken kann, wobei sich die Einrichtungen in diesen Ergebnissen häufig nicht so stark voneinander unterscheiden, weil es ja einen bestimmten Mindeststandard gibt, ja, der auch kontrolliert wird, dass der eingehalten ist. Also insofern sind so diese klassischen Sachen eigentlich ganz egal, wo man ist, ne? Also was Mundpropaganda, kennt man jemanden sozusagen? Gibt es irgendwie persönliche Empfehlungen, wenn man irgendwie Freunde, Bekannte, Nachbarn hat? Sie sagen, meine Mutter, ne, ist in dem und dem Heim, ich bin da ganz zufrieden. Solche Sachen. Und dann, wie gesagt, wirklich mal hingehen, ne? Tür aufmachen, wie riecht sozusagen, werde ich da irgendwie, wie wird man da aufgenommen? Stehe ich da erstmal irgendwie rum und keiner kümmert sich um mich oder kommt da gleich und sagt, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, also die Atmosphäre angucken. Solche Sachen, glaube ich, muss man einfach machen. Und es gibt auch Organisationen aus dem Bereich der Selbsthilfe, also die BIFA, das ist so eine Vereinigung von Schutzbund der HeimbewohnerInnen sozusagen, ja, die sowas wie Checklisten auch rausgeben, wo man sagen kann, also nimm mal diese Liste mit, guck dir das an, hakt das okay ab. Also da gibt es schon eine Hilfestellung, aber Sie sehen, wie bei anderen Sachen auch, es gibt eben nicht irgendwie diesen einen Ort, wo ich das alles abholen kann, sondern... Das
ist wie die Frage nach einem guten Restaurant wahrscheinlich dann.
Genau, ja. So, ne? Also auch da kümmern sich verschiedene Organisationen mit aus ihrem jeweiligen Blickwinkel, gucken da eben drauf.
Aber da man ja in der ambulanten Pflege nicht weiß, welcher Mitarbeiter kommt zu mir und passt das, sind es halt vorher noch so ein paar andere Punkte aus meiner Sicht, dass ich halt ein gutes Gespräch habe, das System erklärt bekomme, dann halt einen Kostenvoranschlag habe, sehe, was zahlt dann die Kasse, mit welchem Pflegegrad kriege ich wie viel von der Pflegeversicherung. Das bleibt dann noch übrig als Eigenleistung. Dass ich damit gut arbeiten kann, wie läuft die Abrechnung, dass ich weiß auch, was auf mich zukommt. Und ganz wichtig ist, man schließt da keinen Bund fürs Leben. Also ja, man kann also in der ambulanten
Falls Pflege... Falls der nächste Pflegedienst noch Platz hat.
Ja.
Ansonsten ist
man... Aber im Zweifelsfalle kann man sich auf die Suche machen nach einem anderen Dienst, die man dann vielleicht empfohlen bekommt.
Aber auch das gehört dazu, wenn man zum Beispiel merkt, das matcht überhaupt nicht mit bestimmten Mitarbeitern und weiß ich, der pflegebedürftigen Person, dann gehört auch dazu, dass man einmal sagt, was passiert? Ja, kann ich dann auch mal sagen, nee, der soll nicht mehr kommen oder irgend sowas, weil irgendwie die, weiß ich, kabbeln sich dann irgendwie nur. Oder also ist ja auch nicht so. Also gerade auch wenn man ältere Menschen so mit kognitiven Einschränkungen, so Demenz oder anderen Einschränkungen haben, ist ja auch nicht immer nachvollziehbar. Also manchmal passt einfach die Nase nicht und das kann man nicht nachvollziehen. Also wie geht sozusagen dann Einrichtungen, Dienst damit um? Sagen die, okay, dann gucken wir, dass wir ihnen anderen schicken können. Vielleicht klappt das nicht immer, ne? Auch da sind die Ressourcen begrenzt. Aber zumindest ist da eine Bereitschaft, auch da entsprechend zu reagieren.
Und es ist halt einfacher, wenn man von Anfang an mit der Pflegedienstleitung das Gefühl hat, da kann ich mich äußern, da kann ich meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Probleme schon mal abladen. Die hat spiegelt mir wieder, dass sie mich, genau, versteht, sie zeigt Verständnis.
Ist sie zugewandt oder will sie nur ein Geschäft machen?
Und dann kann man nämlich auch bei Problemen mal hingehen und sagen, das passt nicht, finden wir da eine andere Lösung, bevor man eine Kündigung schreibt. Ne?
Machen wir es mal andersrum. Woran erkenne ich die schwarzen Schafe? Weil die gibt's auch.
Das ist nicht so einfach zu sagen, die schwarzen Schafe. Also man muss mal gucken. Also es gibt einfach gute und schlechtere Einrichtungen. Schwarze Schafe sind für mich irgendwie immer Einrichtungen, wo man klar sagt, also die zocken einen ab, die betrügen sozusagen.
Das, aber woran erkenne ich denn, dass ich mich betrüge? Ich verstehe die Abrechnung noch nicht mal.
Ja, aber das wäre sozusagen ein Hinweis zu sagen, geh da hin und erklären Sie mir mal bitte hier diese Rechnung. Ich verstehe das nicht. Ja, und nehmen die sich dann entsprechend Zeit für mich und gehen Posten für Posten mit mir durch oder versuchen die mich abzuwimmeln? Oder machen sie mir vielleicht andere Angebote, keine Ahnung, will da jetzt...
Igelleistung.
Ja gut, das muss ja nicht immer verkehrt sein, dass sie, ne, sozusagen, sie haben mir selber anfangs gesagt, ich wäre auch bereit gewesen, irgendwas selber noch zu bezahlen, was die Kasse nicht übernimmt. Aber ich glaube, das sind auch die eindeutigen Zeichen. Also wie transparent sind sie, wie wirklich erklären sie mir oder versuchen sie mich abzuwimmeln, dann wäre ich schon immer irgendwie skeptisch.
Wir hatten vorhin kurz mal die Warteliste angerissen. Wann lasse ich mich am besten auf die Warteliste? Ich habe dann irgendwann unterwegs gedacht, du Trottel, hättest einfach mal
ohne deine Eltern darüber zu informieren, vor 5 Jahren alle guten Heime dich auf die Warteliste setzen lassen können. Weil wenn die anrufen und sagen, es ist was frei, kannst du ja immer noch sagen, nee, brauchen wir noch nicht, geben sie es an den Nächsten. Ist das schlau oder blockiere ich damit?
Ich glaube, das blockiert, aber ich meine, im Zweifelsfall ist man sich selbst der Nächste in solcher Situation. Ich weiß aber auch nicht, wie Einrichtungen reagieren, wenn die einen dreimal anrufen. Man sagt immer, nee, jetzt doch nicht, ob man dann überhaupt noch auf der Warteliste bleibt.
Ah, also, das habe ich nicht ausprobiert.
Ja, aber ich meine, ist ja so, ne? Also wenn irgendwie sozusagen jemand signalisiert Interesse und dann sage ich ihm dreimal sozusagen, jetzt kannst du, und jedes Mal sagt er nö, dann überlege ich natürlich auch, wie ernsthaft ist es sozusagen noch oder habe ich nicht irgendwie andere sozusagen, die da näher sind. Ja, das ist schwierig, ob man so weit im Voraus sich da irgendwie anmelden kann. Also das ist idealistisch, aber vielleicht ist es einfach so, dass man irgendwann sich mal irgendwie so umguckt, was gibt's in meiner Nähe, hört man mal da was, dass man die zumindest im Hinterkopf irgendwie hat und nicht dann, wenn man sagt, oh Gott, jetzt ist meine Mutter oder mein Vater, meine Oma im Krankenhaus und jetzt brauche ich innerhalb von einer Woche irgendwie einen Platz. Das ist einfach so, man kann Glück haben, das ist so. Oder vielleicht, was gibt es auch für Zwischenlösungen? Also ich meine, manchmal, man darf auch aus einem Heim wieder ausziehen im Zweifelsfall, ja, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal den Platz, den ich bekomme. Oder es gibt auch Kurzzeitpflegeeinrichtungen, wo man einfach auch sagt, sozusagen für eine begrenzte Zeit geht man dahin. Das sind häufig so Warteplätze, ja, wo man sagt, okay, also ich kann jetzt nach dem Krankenhaus nicht direkt nach Hause, aber ein Heim habe ich auch nicht. Also gibt es diese Zwischenlösungen, wo man dann sich ein bisschen Zeit auch erkauft, vielleicht um in Ruhe eine Einrichtung zu finden, wo dann am Platz
war. Wie lange geht denn eine Kurzzeitpflege? Ist das irgendwie
4 bis 6 Wochen.
Ah, okay.
Ja, also 28 Tage hat man Anspruch, aber ob das Geld der Pflegeversicherung für 28 Tage reicht, das würde ich jetzt bezweifeln. Also man kann so mit 14 Tage Kurzzeitpflege, je nachdem, wie die Preise sind.
Oder man zahlt selber noch.
Oder man zahlt dann halt selbst, ja.
Dann. Gut, aber in so einer Situation ist das vielleicht ja dann trotzdem eine Lösung, wo man sagt, okay, dann bezahle ich mal eine Woche oder irgend sowas. Ehe man dann irgendwie plötzlich pflegebedürftigen Menschen zu Hause hat und nicht darauf vorbereitet ist oder vielleicht auch gar nicht eingerichtet ist, zu Hause diese Versorgung
durchzuführen. Aber ich würde gerne doch nochmal auch so auf den Punkt kommen, wann melde ich mich an? Also vielleicht ist ein Punkt, wenn häusliche Pflege zu Hause schon vorhanden ist, also ein ambulanter Dienst kommt, man andere Unterstützungsleistungen nimmt und man so merkt, das reicht nicht mehr. Ja, dann ist, glaube ich, ein guter Punkt, darüber nachzudenken, ich melde mich in einem oder mehreren Pflegeheimen an und setze mich dort auf die Warteliste. Ich finde es auch immer gut oder wichtig, dass halt dann die betroffenen Personen wirklich mitgenommen werden auf die Reise. Also mitnehmen in die verschiedenen Einrichtungen, sagen, so, wir gucken uns jetzt wirklich einfach mal 3 an.
Also das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, hinterm Rücken meiner Eltern.
Ja, also hinterm Rücken finde ich eigentlich ganz schlecht, weil sie müssen dort wirklich dann leben, ja, und sie müssen es wollen. Und es ist sicherlich nicht in jedem Fall leistbar, das ist mir bewusst, aber die Maxime sollte ja möglichst sein, zusammen mit den Eltern die Lösung finden und ihren Wunsch möglichst lange entsprechen können, ja. Und der Wunsch von ihnen kann sich ja auch wandeln, dass sie selbst merken, es geht in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr. Aber ich wollte nur sagen, so bei meiner Oma war das so, die haben ein Pflegeheim im Dorf. Und sie ist schon immer zu diesen offenen Angeboten der Seniorennachmittage, zu irgendwelchen Festen gegangen. Und dann kam erst der häusliche Pflegedienst und irgendwann war sie dann auf der Warteliste. Und nach dem Krankenhausaufenthalt konnte sie dann dort die Kurzzeitpflege konnte dort in die Kurzzeitpflege aufgenommen werden und ist dann auch eingezogen in das Pflegeheim.
Aber das ist ein guter Hinweis. Ja,
also das ist die perfekte Compliance, wie man so schön sagt. Also die Einsicht auch in den eigenen Zustand.
Das, ja, und es war halt in der Dorfgemeinschaft und sie kannte dort ja welche und hat dort ja schon bekannte Freundinnen aus besucht.
Ist das vielleicht ein guter Tipp? Also wenn man so, also bei meinen Eltern war es halt so, die wollten das eigentlich alles gar nicht wissen. Die wollten eigentlich gar nicht wissen, dass sie älter werden. Die wollten eigentlich gar nicht wissen, dass sie irgendwann gebrechlich werden. Ich vermute mal, dass die meisten, zumindest aus dieser Generation, also 30er Jahre, 40er Jahre, aus dieser Generation so drauf sind. Ich will niemandem zur Last fallen, ich schieb das alles so weit wie möglich weg. Ist das vielleicht der Geheimtipp, zu sagen, hier komm, wir fahren jetzt mal in diese Senioren-Freizeiteinrichtungen oder was es da um die Ecke geben mag, sodass sie rauskommen und da dann auch wieder sich verankern können, weil man zieht sich ja auch mit zunehmendem Alter immer weiter in seine kleine Blase, in sein kleines Häuschen.
Es ist ein Idealfall. Ne? Also wenn die einzelne Person offen ist auch und gerne auf so ein Fest dann halt geht, ja. Aber es gibt natürlich auch den anderen Fall, wo er sagt, ich möchte eigentlich keinen sprechen und ich möchte auch nicht auf meine Gebrechlichkeit von anderen angesprochen werden. Und deswegen besuche ich genau aus diesem Grunde nicht dieses Fest.
Aber Das, also sozusagen, das ist sicher der Idealfall. Aber trotzdem, wir gehen ja von einer anderen Seite, weil wir als AWO ja auch Träger von Einrichtungen und Diensten sind. Und wir haben ja irgendwie ein Programm, was wir sozusagen von der Bundesebene auch befördern und unterstützen, unsere Träger zu sagen, öffnet euch mit eurer Einrichtung ins Quartier. Also dass man da auch sagt, ich habe hier einen Pflegeheim, ich habe da ambulanten Dienst, macht offene Angebote sozusagen irgendwie.
Sommerfest.
Sozusagen stellt eure irgendwie Säle auch zur Verfügung für irgendwie Vereine, die sich da treffen wollen oder sowas. Oder beteiligt euch an irgendwelchen, weiß ich, Stadtteilfesten oder so. Ja, also dass auch die Einrichtung aktiv sich ins Quartier einbringen, sich da beteiligen, weil dann sind die auch schon mal bekannt.
Und nicht so ein Ding da am Rand, wo eh keiner hin will, weil...
Dann sind die zumindest bekannt, auch wenn ich jetzt nicht aktiv da reingehen muss, um mir zu überlegen, oh, ich könnte pflegebedürftig werden und ich gucke mir das schon mal an. Aber zumindest ist die Hemmschwelle ein bisschen...
Ein Café. Manche haben ein kleines Café für einen Stadtteil. Ne?
Es gibt auch Einrichtungen, also ich weiß, wir haben so eine AWO-Einrichtung in Coburg, die war ganz toll. Die haben ein Fitnessstudio. Das kann man sozusagen für die Bewohner und für die Mitarbeiter, aber das kann man auch als Externer gegen irgendwie so einen Obolus benutzen. Oder ja, die haben eine Cafeteria und die bieten einen Mittagstisch an, auch für Externe, also für Seniorinnen aus der Umgebung, die irgendwie vielleicht nicht mehr kochen können oder vielleicht auch einfach Gesellschaft zum Essen haben wollen. Die gehen dann irgendwie da praktisch in die Kantine des Pflegeheims oder so. Also manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, wo man dann irgendwie sagt, naja, irgendwie, wir wissen das, kennen das schon irgendwie, die sind nett, ja. Wir versuchen es auch von der Seite. Ein
Beratungsgespräch mal so ganz nebenbei beim Nachtisch oder so. Ne? Dann trifft man jemanden und sagt, also das ist jetzt so und so die Situation. Naja, pass mal auf, wir haben doch hier die Tagespflege. Dann schlag das doch mal vor. Ne? So.
Könnte ich da auch hingehen? Ich bin Mitte 50. Also könnte ich da jetzt auch irgendwie einfach mal, weiß ich nicht, Mittagessen gehen, weil ich keinen Bock habe zu kochen?
Also wenn die Einrichtung ein offenes Angebot anbietet, sicherlich, aber nicht jede Einrichtung
macht das. Also, weil ich will ja, vor allen Dingen, wenn ich 80 bin, dann habe ich ja keinen Bock, den ganzen Tag mit 80-Jährigen zu verbringen, die genauso krank sind wie ich. Das macht ja auch keinen Spaß.
Das ist immer das, wenn dann die eigenen, meine Mutter sagte auch, die sind ja alle so alt und die waren zum Teil wahrscheinlich jünger als sie.
Vater auch, so. Die sind ja alle krank hier.
Aber das ist die Idee zu sagen, Mensch, öffnet euch sozusagen in eure Umgebung, bringt euch aktiv da auch ein, sozusagen engagiert euch im Quartier. Das tut
aber haben die überhaupt, also ich meine, das ist ja, wir reden ja auch gleichzeitig, also der Elefant im Raum ist ja ein riesengroßes, also zwei große Probleme. Nämlich das eine ist, es ist nicht genug Geld da und das resultiert unmittelbar in einem Personalproblem. Haben die Einrichtungen, ich weiß nicht, soweit sie das überblicken können, haben die überhaupt die Kapazitäten, sich auch darum noch zu kümmern?
Also das Personalproblem ja, aber ich meine, die Frage ist, ist es mein extra Angebot oder ist es ein Angebot, das ich sozusagen einfach öffne? Sozusagen, ja, also ich meine, wenn da jetzt 5 Leute mehr zum Mittagessen kommen, das macht nicht so einen riesigen Aufwand, wo ich lauter neue Leute einstellen muss. Oder es sind ja häufig auch Angebote, wo ich jetzt nicht die Pflegefachkräfte machen müssen. Die sind ja für die Pflege da. Aber das ist ja eher sowas irgendwie so, na, Begleitung, soziale Arbeit.
Das also was Angebote. Früher die Zivis gemacht haben eigentlich, ne?
Jein, also vielleicht, aber nicht nur. Aber natürlich sind es sozusagen, also wir haben viele Projekte in diesem Bereich, die wir da fördern. Es gibt Förderprogramme, wo das manchmal reicht zu sagen, wir brauchen für einen Anlauf mal eine halbe, dreiviertel Stelle, die so bestimmte Netzwerke organisiert. Wenn es am Laufen ist, sozusagen kann man das sozusagen ein bisschen reduzieren. Man braucht schon jemanden, der sich so ein bisschen kümmert und steuert und das immer so anspricht. Aber man kann bei solchen Sachen, wo es eher so um Angebote zu schaffen sozusagen, vielleicht auch damit Menschen nicht vereinsamen oder einfach Kontakt haben oder die jetzt nicht fachspezifisch sind, wird viel auch mit Ehrenamtlichen angeboten, ja, dass da irgendwie Menschen kommen, die da irgendwie dann einfach mal mit aushelfen oder weiß ich, irgendwie ein Angebot machen, dass sie sagen, ich weiß nicht, ich kann ein Instrument spielen, ich gehe da irgendwie hin und mache einen lustigen Liedernachmittag.
Wir sind ja vielleicht auch vernetzt mit Vereinen vor Ort.
Macht es mit ihnen zusammen, genau.
Natürlich muss es jemand organisieren, aber letztendlich sind dann auch viele Ehrenamtliche mit eingebunden.
Wie ist denn, wenn Sie betreiben Altenhilfe, was wollen die Leute von Ihnen wissen, wenn Sie denen helfen? Womit kommen die immer wieder? Was sind so die frequently asked questions?
Also in unserer Pflegeberatung haben wir regelmäßig Anfragen zu digitalen Beratungsgesprächen, die man nämlich im Zuge von Geldleistungen, jetzt kommen wir wieder auf so einen Fachbegriff. Geldsachen,
Kombileistungen, genau.
Genau. Wenn man halt seine Pflege selbst organisiert, ist von der Pflegeversicherung festgelegt, dass regelmäßig Beratungsgespräche stattfinden und man also auch Unterstützung bekommt, während...
Stimmt, und dann, das macht der ambulante Pflegedienst, hat das gemacht, und dann zeichnen die irgendwas ab und dann ist...
Genau.
Aber ich glaube, viel einfacher ist, wenn man das so ein bisschen allgemeiner sagt, was wollen die Leute, sozusagen, das sind ganz klare Sachen. Also A, irgendein Angehöriger wird pflegebedürftig, die stehen da, was mache ich, wohin kann ich mich wenden, wo kriege ich Hilfe, wo beantrage ich Leistungen, was muss ich machen, so. Dann sozusagen, wer bezahlt den Rest, den die Kasse nicht übernimmt.
Wie viel übernimmt überhaupt die Kasse?
Was mache ich mit dem Rest? Und was gibt es für Angebote? Also ich glaube, das sind in unterschiedlichen Ausprägen aber die Megathemen. Ne? Also ich stehe einfach, ne, haben Sie ja selber auch geschrieben. Ich stand irgendwie, plötzlich war das so, dummerweise auch noch beide Eltern gleichzeitig. Dann steht man da so, ne, und nu. So, und das sind aber genau die Fragen, die sozusagen auch bei uns ankommen.
Jetzt hatten wir es so oft, Frau Pohl, Geld, Sach- und Kombileistung, los.
Ja. Ja, also mit einer Geldleistung, dafür entscheide ich mich, wenn ich meine Pflege selbst organisieren will. Das ist möglich. Dann wird ganz normal also auch vom medizinischen Dienst der Pflegegrad bestimmt. Und je nach Höhe des Pflegegrades sind also auch die Leistungsbeträge, die ich dann pro Monat bekommen kann, unterschiedlich. Wenn ich die Sachleistung nehme, dann entscheide ich mich dafür, dass der ambulante Pflegedienst die Versorgung übernimmt und dann 1 bis 3 Mal oder wie häufig auch der Bedarf ist und gewünscht wird, bei mir vorbeischaut und die Pflege übernimmt. Und ich kann das beides halt miteinander kombinieren, dass ich sage, also den... Ja,
ich kümmere mich um meine Mutter, aber morgens waschen,
genau,
soll jemand
anderes. Genau, und dann bleibt aber, dann brauche ich ja nicht den ganzen Sachleistungsbetrag, da bleibt ja dann noch ziemlich viel übrig. Und dann, wenn wir das kombinieren, dann wird nur der Teil, der nicht verbraucht ist vom Sachleistungsbetrag, prozentual vom Geldleistungsbetrag dann dem Pflegebedürftigen ausgezahlt.
Auf gut Deutsch, wenn nur der Pflegedienst kommt, kriege ich 1.000er, wenn gar nicht der Pflegedienst kommt, kriege ich 500. Nee, wenn nur der Pflegedienst kommt, kriegt der 1.000er. Ja. Wenn der gar nicht kommt, kriege ich 500. Wenn der Pflegedienst nur zur Hälfte kommt, kriegt der 500 und ich 250.
So ungefähr, ja. Genau.
Warum kriege ich eigentlich nicht den 1.000er, den der Pflegedienst auch kriegen würde?
Weil das sozusagen der Pflegedienst sozusagen beschäftigt ja sozusagen regulär Angestellte, die eben entsprechend auch nach Tarif oder Mindestlohn bezahlt werden müssen.
Und wenn ich selber mache, ist meine Arbeit weniger wert?
Ja. Das ist tatsächlich.
Das hat wehgetan.
Naja, es gibt durchaus sozusagen, gerade sozusagen die Selbsthilfeorganisation pflegender Angehöriger sagen auch, sie möchten irgendwie sozusagen einen regulären Lohn haben. Es gibt auch in anderen Ländern Modelle, wo pflegende Angehörige sich anstellen lassen können, um die Arbeit zu machen, die Pflegearbeit zu leisten und dann irgendwie praktisch ein Gehalt der Kommune zum Beispiel entsprechend bekommen. Aber so ist das deutsche System nicht aufgebaut, sondern im Grunde genommen geht es eigentlich darum zu sagen, pflegende Angehörige übernehmen diese Arbeit und die kriegen ja auch gar nicht das direkte Geld. Das Pflegegeld wird an den Pflegebedürftigen ausgezahlt. Nur der hat den Anspruch. Und der kann bestimmen, was er mit dem Geld macht. Und der kann dann sagen, die 500 Euro gebe ich meiner Schwiegertochter, weil die immer morgens kommt und mir irgendwie hilft. Aber das ist nicht sozusagen, es ist nicht als Leistung sozusagen vom Gesetz her so angelegt, den Angehörigen ein Gehalt zu zahlen.
Verstehe.
Das ist halt einfach, ne, von der familiären Bindung aus, dass ja ein Unterstützung
Das ist familiäre Sorgearbeit, die ist genau. Eigentlich nicht, die wird nicht bezahlt.
Und die ist aber auch,
Frauen
muss man mal sagen,
ja.
In der Krankenkasse haben wir es auch so, dass Behandlungspflege als häusliche Krankenpflege nur verordnungsfähig ist und ein ambulanter Dienst kommt, wenn keiner im Haushalt diese Maßnahme übernehmen kann. Also wenn keiner da ist, der die Medikamente geben kann, dann kann ein ambulanter Dienst kommen. Ist jemand, der in der Häuslichkeit wohnt, dazu in der Lage? Gibt es nicht diese Verordnung?
Und der ambulante Dienst muss halt nach bestimmten Regularien ja natürlich seine Leute bezahlen. Da gibt es einen Tarifvertrag. Da brauche ich Overhead-Kosten und da brauche ich ja auch mehr als ein Leute, weil wenn der Urlaub hat sozusagen, also habe ich einen ganz anderen Überbau, das erklärt das.
Das deutsche System, haben Sie gerade gesagt. Wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Gibt es irgendein anderes Land, das es, großes Wort, besser macht als wir?
Naja, wir gucken, was das angeht, immer an die skandinavischen Länder. Also ich glaube, die sind insgesamt ja bekannt für ihr Wohlfahrtssystem, auch wenn das in den letzten Jahren auch dort ziemlich geschleift wurde. Aber es gibt durchaus andere Systeme, wo das auch nicht über eine Versicherung bezahlt wird, sondern eben aus Steuern. Also wenn man nach, Schweden, Dänemark guckt, haben die natürlich auch, wir stöhnen gerade sozusagen, dass sozusagen die Sozialabgaben über 40% steigen, da sind sie über 50%. Aber da werden solche Leistungen tatsächlich ja auch dann irgendwie bezahlt und auch eher nach einem System, da kommt dann jemand von der Kommune, macht eine Bedarfsfeststellung und der festgestellte Bedarf, den bekommt man dann sozusagen. Also ja, es gibt andere Systeme und also wir sagen mal bei uns, dass sozusagen wir haben ein familienbasiertes System. Das heißt, eigentlich geht man davon aus, dass wenn es da Probleme gibt, sich erstmal die Familie selber drum kümmert und nur wo sie nicht weiter kann, kriegt sie Hilfe und Unterstützung. Und wir haben in den skandinavischen Ländern eher ein professionelles basiertes System, wo man sagt, okay, da gibt es einen Bedarf, der wird sozusagen gedeckt und das übernimmt der Staat im weitesten Sinne und die Angehörigen gucken dann halt irgendwie eher, sind also eher für diesen Bereich so der sozialen Teilhabe, sagen wir immer. Also die gucken dazu, dass sie, weiß ich, irgendwie ihre Besuche weitermachen können, vielleicht irgendwie ins Kino gehen können oder Verwandte besuchen. So. Also gibt es diese beiden Systeme, gibt es grundsätzlich. Und es gibt natürlich auch Länder, wo es gar nichts gibt, aber da wollen wir lieber nicht hingucken.
Ja. Ist das was die skandinavischen Länder da machen? Kann man das überhaupt so einteilen? Ist das besser als wie wir es machen? Ist es sinnvoller? Ist es menschlicher?
Halt anders.
Es ist einfach nur anders.
Es gibt halt, glaube ich, für jedes System Vor- und Nachteile. Und wenn man in dem Land lebt, gibt es sicherlich auch Menschen, die sagen, jetzt wurde hier mein Bedarf festgestellt, aber ich empfinde den persönlich höher und ich kriege nicht ausreichend Leistung. Wird es sicherlich auch geben. Also ich glaube, das ist einfach mal menschlich.
Also ich glaube, es hat ein bisschen auch was mit so der Historie, wie Sozialwesen organisiert wird, zu tun. Also in Deutschland ist eben traditionell, kommt aus dem System der Sozialversicherung. Dann war es naheliegend, auch dieses Thema irgendwie über eine Sozialversicherung entsprechend zu finanzieren. Ich glaube, man kann in beiden Systemen eine gute Versorgung organisieren. Da kommen wir wieder zum Anfang. Also was will ich mir leisten? Was darf es kosten? Ich glaube, das ist im Zweifelsfall dann zweitrangig, ob ich sage, ich mache das irgendwie aus Steuermitteln oder über eine Sozialversicherung.
Weil am Ende kommt es ja sowieso wieder bei der öffentlichen Hand an. Weil wenn mein Geld alle ist, dann
zahlt das auch
ja sowieso dann zahlt es die Sozialhilfe.
Ja. Das ist, glaube ich, auch das.
Ist das schwierig? Also jetzt meine Eltern oder ich lebe im Heim. Ich habe, keine Ahnung, ich habe eine Eigentumswohnung gehabt, die habe ich verkauft, habe jetzt 100.000 Euro, ich ziehe ins Heim um. Das Heim kostet dummerweise 4.500 Euro Eigenbeitrag im Monat und blöderweise lebe ich da noch 10 Jahre. Schmeißen die mich irgendwann dann eigentlich auch raus? Es ist Geld alle. Niemand hat sich drum gekümmert. Und
dann kriegt man Sozialhilfe.
Die Abbuchung wird zurückgebucht, weil Konto ist leer.
Ja, dann kann ein Antrag auf Hilfe zur Pflege gestellt werden beim Sozialamt. Und dann wird es geprüft, ob noch Eigenmittel vorhanden sind oder nicht. Und wenn dem nicht so ist, es gibt halt dann bestimmte Regularien, dann wird halt Hilfe zur Pflege gewährt. Das ist schon nicht so selten.
Wird geprüft, heißt das erstmal ein halbes Jahr lang gar nichts passiert, ne?
Nicht unbedingt, aber man muss sozusagen natürlich nachweisen, dass man tatsächlich irgendwie kein verwertbares Eigentum oder Vermögen hat, das man einsetzen kann. Also man muss sie praktisch nackig machen und seine Konten offenlegen und dann.
Gibt es da Zahlen? Wie groß ist der Anteil derjenigen SeniorInnen, die?
Ja, gibt es. Also vor allem, es ist immer schwierig. Es gibt für einen stationären Bereich, theoretisch kann man das auch ambulant machen, aber das ist so eine Grauzone. Aber im stationären Bereich, oh Gott, ich weiß gerade nicht, wie groß der Zahl ist. Wir wissen, dass es in den letzten Jahren weiter steigt. Also weil die Heime werden teurer, also steigt auch die Anzahl der Leute. Ich kann Ihnen die Durchschnittszahlen gerade gar nicht irgendwie nennen. Ich weiß aber, dass das durchaus irgendwie mehr als die Hälfte der sozusagen Bewohner sozusagen in den Einrichtungen sind. Das kommt dann, glaube ich, auch ein bisschen drauf an. Wo ist das Heim? Wie ist die Sozialstruktur der Umgebung? Wir wissen, dass irgendwie das AWO-Heime tendenziell auch eher sozial schwächere BewohnerInnen haben. Ja, also es kann dann eben auch sein, dass es irgendwie Träger gibt, die traditionell oder aus anderen Gründen sozusagen prädestiniert sind, wo dann der Anteil irgendwie höher ist. Der kann auch mal bei 80% liegen. Also das ist ja unterschiedlich.
Und man wird aber nicht rausgeworfen. Das heißt, wenn ich, also das ist irgendwie was ich auch ich habe viel drüber geredet, über dieses Thema schon. Was ich immer wieder gehört habe, also es waren so zwei Dinge. Ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Wie soll ich mir das denn leisten? Ich habe das richtig verstanden. Niemand muss Angst davor haben, nicht ins Heim können zu. Niemand muss Angst davor haben, nicht ins Heim zu können.
Theoretisch so. Also es gibt ganz seltene Fälle von einzelnen Kommunen. Also die Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege ist ja kommunal, also sozusagen organisiert. Wenn man weiß, ich muss ins Heim und kann es mir nicht leisten. Es gibt wenige Sozialhilfeträger, die steuern, die dann sagen, oh, das Heim, das ist zu teuer, da übernehmen wir das nicht. Also die praktisch vom Vorfeld sozusagen nicht steuern. Wenn man sagt, ich habe aber Vermögen und irgendwann ist es irgendwie alle, dass man dann tatsächlich dann gezwungen wird, in ein günstigeres Heim zu ziehen, mag es geben, aber mir sind diese Fälle nicht bekannt, ehrlich
gesagt. Aber dass ich tatsächlich nicht mir das Heim aussuchen kann, in das ich gehe, das ist schon.
Das ist nicht flächendeckend überall so, aber es gibt einige Kommunen, wo wir wissen, dass so versucht wird zu steuern, dass die Menschen, wenn von Anfang an klar ist, sie brauchen staatliche Unterstützung, weil Pflegeversicherung reicht nicht, gewöhnlich sozusagen, die versuchen zu steuern in günstige Heime.
Wie kann ein Heim eigentlich günstiger sein als das andere, wenn das doch alles so stark reguliert ist? Und ist
weniger Personal, die weniger verdienen, das ist ganz klar. Also das ist so, Dienstleistungen, der große Kostenblock sind die Gehälter wenn jemand irgendwie nur Mindestlohn zahlt, kriegen die Menschen vielleicht weniger Geld, als wenn ich einen Tarifvertrag habe, der deutlich über Mindestlohn liegt, dann hat es ein bisschen immer was mit der Personalzusammensetzung zu tun. Wenn ich in Tarifvertragszusammenhängen bin, ist es einfach so, wenn ich zum Beispiel eine Belegschaft hat, die einen höheren Altersdurchschnitt hat, die länger da sind, dann kriegen, also Menschen, die länger beschäftigt sind, kriegen höheres Gehalt als Berufsanfänger. Wenn ich, je nachdem, wie dann sozusagen die Mitarbeiterstruktur da auch ist, kann es auch sein, dass selbst wenn ich denselben Tarifvertrag oder einen ähnlichen habe, dass das eine Heim aber teurer ist, weil es im Grunde durchschnittlich mehr ältere Beschäftigte hat oder Personalschlüssel können auch unterschiedlich sein.
Jetzt habe ich unterschiedlich teure Pflegeheime. Das eine ist günstiger, weil ich das Personal schlechter bezahle zum Beispiel. Ist dann überhaupt noch eine gute Pflege möglich?
Ja, das hängt immer von der Einrichtung jetzt so ab, wie sie die Aufgaben verteilen, wie sie sich organisieren. Man kann da jetzt nicht sagen, dass ein günstigeres Heim eine schlechtere Pflege hat. Ja? Wenn das jetzt so ein bisschen eine implizierte Frage
war. Es gibt ja so diese Geschichten, die ich weiß gar nicht, ob das habe ich lange nicht mehr vorgehört, die liegen da vernachlässigt in den Fluren rum und so. Passiert sowas heutzutage überhaupt noch?
Ich glaube, es gibt nichts, was nicht passiert. Ich glaube, der Standard ist es nicht. Und ich sage doch Finn schon mal, wir haben sowas wie einen Mindeststandard. Der muss letztendlich immer erfüllt sein. Das wird auch regelmäßig durch die medizinischen Dienste und durch die Heimaufsichten kontrolliert. Man kann sich auch jederzeit beschweren. Wir haben auch bei der AWO zum Beispiel ein zentrales Beschwerdemanagement, also für alle unsere Dienstleistungsbereiche. Da kommen ja auch dann irgendwie mal Beschwerden an, wo man danach geht, wo man sagt, irgendwie weiß ich, meine Mutter wurde hier irgendwie schlecht behandelt oder das Essen ist immer so mies oder so. Also einen gewissen Mindeststandard sollte man eigentlich immer erwarten. Und wenn man das Gefühl hat, der wird aber unterschritten, dann gibt es ja Beschwerdemöglichkeiten, die man sozusagen auch gesetzlich verpflichtet ist als Heimträger. Im Heimvertrag gibt es so eine Liste als Anhang, wo kann man sich überall beschweren, sozusagen, das ist da. Es ist eher die Frage des Extras und das merkt man natürlich schon, wenn ich sage, okay, da gibt es ein bisschen mehr Personal, dann ist vielleicht der Betreuungsschlüssel anders, gibt eine andere Begleitung, vielleicht auch was so irgendwie Beschäftigungsprogramme und ähnliche Sachen angeht. Also da gibt es dann in Nuancen schon Unterschiede.
Wie ist eigentlich der Personalschlüssel? Ist das, also wie viel zu Pflegende höchstens darf eine Pflegeperson haben? Also eine Pflegerin, ein Pfleger?
Also das ist nicht so einfach zu sagen, weil prinzipiell könnte jedes Pflegeheim einen anderen Personalschlüssel haben. Diese Schlüssel werden auf Landesebene verhandelt und jede Einrichtung kann das nochmal selber machen. Wir haben mittlerweile ein neues System, das irgendwie letztes Jahr in Kraft getreten ist, die einen gesetzlichen Schlüssel vorgibt, aber auch da gibt es einen Korridor sozusagen. Aber so, zumindest war die Idee dieses Personalschlüssels sozusagen, den so ein bisschen fachlich zu begründen, indem man irgendwie in so eine Berechnungsgrundlage hat, wo man sagt, okay, wie viele Menschen sind in dem Heim mit wie viel Pflegebedarf und dann nach einer Formel sozusagen das zu berechnen. Das ist aber sozusagen dann im Zuge der Einführung oder die Aufnahme ins Gesetz praktisch mit so einem Durchschnitt hinterlegt worden, dadurch dann auch
die Korridore. Das heißt, mit anderen Worten, ich frage unmittelbar, wie ist denn bei euch der Personalschlüssel? Und wenn die sagen 1:10, dann ist das gut. Und wenn die sagen 1:20, dann ist das schlecht.
Genau, und das wird tatsächlich für die Heime auch, also die Prüfergebnisse, sagte ich ja schon, werden veröffentlicht. Die kann man auch in diesen Kassendatenbank sozusagen einsehen. Und da gibt es auch Hinweise. Da gibt es auch so in so eine erste Seite sozusagen dieser Berichte, wo solche Daten aufgeführt sind. Also wie ist der Personalschlüssel, wie viele Fachkräfte, wie viele Hilfskräfte, was gibt es sonst noch? Also das kann man schon auch vergleichen.
Ja, was würden Sie denn sagen, was ein guter Personalschlüssel ist?
Je mehr, desto besser.
Also 1:1 wäre perfekt.
Das macht man dann in der ambulanten Versorgung.
Ja, aber nur 10 Minuten fürs Haare.
Ja, nur 10 Minuten, aber im Stationär, also im Pflegeheim, hat man auch nicht den ganzen Tag die eine Pflegekraft an seiner Seite. Die geht ja auch durch die Türen rein und raus. Ne?
Also ich glaube, eine 1:1 Betreuung braucht man in den seltensten Fällen. Das würde ja bedeuten, man hätte irgendwie rund um die Uhr immer jemand an seiner Seite. Das gibt es ausnahmemäßig sicherlich auch. Aber ja, grundsätzlich muss man natürlich sagen, je höher der Schlüssel, desto besser, weil auch Ausfälle besser kompensiert werden können. Ne? Leute haben Urlaub, jeder wird mal krank irgendwie. Ist ein belastender Beruf, dann sozusagen in dem Bereich ist auch die Krankheitsquoten sind höher als im Durchschnitt zum Beispiel aller Berufe. Und letztendlich, glaube ich, ist so eine Basisversorgung sichergestellt, aber das ist immer die Sache sozusagen, ja, wie schnell sozusagen passiert Pflege oder wie viel Zeit nehmen sich Leute, wie ist sozusagen die Betreuung drumherum, irgendwie das, die Organisation von gesellschaftlichem Leben in der Einrichtung. So.
Ich glaube, als Angehörigen kann es schon auch nochmal sehr interessant sein, nachzufragen, welche Spezialisierungen Pflegefachkräfte haben. Ne? Also hat man jemanden in der Einrichtung selbst, der vielleicht auf das Thema Wunden spezialisiert ist oder auf die Versorgung von Menschen mit Demenz? Wie viele haben denn so eine Fortbildung dafür? Oder halt Palliativ-Care-Kräfte, ne? Also für die letzte Lebensphase, die Sterbebegleitung und Palliativversorgung. Ne? Auch solche Dinge wie ist denn die letzte Lebensphase organisiert? Ne? Gibt es da zusammen, also Kooperationen mit ambulanten Hospizdiensten oder SAPV-Teams, das heißt spezielle palliative ambulante Versorgung, die kommen nämlich ins Heim und unterstützen dann auch da im Notfall, also eine Versorgung aus der Krankenversicherung in den Heim. Und ich glaube, also solche, ne, wie ist man vernetzt und welche Spezialisierungen liegen vor, das zeigt ja auch, wie halt die Einrichtung, wie gut sie die Versorgung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner organisiert, dafür da ist, die Bedarfe wahrnimmt und sich daran orientiert, auch weiterqualifiziert.
Die Boomer gehen ja jetzt in Rente. In spätestens 10 Jahren werden die ersten davon pflegebedürftig und zwar ziemlich viele erste davon. Gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass die Politik dieses Problem angemessen überhaupt nur adressiert, geschweige denn bearbeitet. Wie wird das weitergehen, kann das überhaupt weitergehen? Wird das irgendwann zusammenbrechen, explodieren, implodieren? Trauen Sie sich in die Zukunft zu gucken?
Also gefühlt waren wir seit mindestens 10 Jahren dafür, wenn man sich jetzt nicht bald darum kümmert, dass es dann implodiert, explodiert, wie immer. So richtig reagiert die Politik nicht. Ich glaube, Pflege, trotz aller Bemühungen und auch der Tatsache, dass es eigentlich jeden irgendwie treffen kann, direkt oder indirekt, bin ich selber auch immer so ein bisschen Frage, warum schaffen wir es nicht, den gesellschaftlichen Druck aufzubauen? Wir versuchen das auch als AWO und auch mit anderen Wohlfahrtsverbänden, auch mit mit den Selbsthilfeorganisationen und anderen irgendwie zusammen zu sagen, wir wollen eine Lobby für Pfleger aufbauen, aber es ist natürlich irgendwie eine Gruppe, die selber nicht irgendwie auf die Straße geht, ja, wenn man zu Hause einen Pflegebedürftigen hat, der rund um die Uhr dann demenzkrank nicht allein kann, ist es schwer, sich zu engagieren. Wir haben kleine Erfolge. Ich glaube, es muss nicht implodieren. Also man hätte viel früher vorsorgen müssen sozusagen für das System, aber so, also das können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich glaube, und wir kommen in ungünstigere Zeiten, also weil die Situation oder die politische Lage ist im Moment eher so, sorgt doch selber vor und kümmert euch erstmal selber und ruft nicht immer gleich nach dem Staat. Ich glaube, das macht mir und uns als AWO insgesamt auch Sorge, weil das ist ein Abbau von Solidarität und sowas wie auch Mitgefühl und Unterstützung der Schwächsten in der Gesellschaft, weil eigentlich war das hier immer auch nicht nur der Ansatz der AWO, sondern lange auch ein Konsens zu sagen, dass denen gut geht, helfen denen, denen es nicht so gut geht. Und gesamtgesellschaftlich gerät dieser Konsens in Wanken und das betrifft dann auch am Ende die Pflege. Ich glaube, wir können das sozusagen stemmen. Ja, man muss ja auch sagen, die Boomer-Generation, wir stehen jetzt vor einem Berg, aber ja, wenn wir oben sind, geht es ja auch wieder sozusagen runter. Indem die Zahl auch die Frage ist sozusagen, wie kommen wir über diese Delle sozusagen rüber und was ist es uns am Ende tatsächlich wert? Ja, das so. Und da würden wir immer sagen, natürlich muss es uns das wert sein. Ja, auch alte Menschen haben ja viel geleistet und am Lebensende lassen wir sie dann irgendwie alleine hängen. Und wenn sie kein Geld haben, haben sie halt Pech gehabt. Das wäre nicht meine Vision von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Rechnen tut sich das, wenn jetzt auch immer gesagt wird, na, man soll da erstmal eigenes Vermögen aufbrauchen. Dann muss man sagen, wir haben es ja hier nicht mit einer Sozialleistung zu tun, sondern mit einer Versicherungsleistung. Und die Vermögenden zahlen ja höhere Beiträge, es sei denn, sie verdienen so viel, dass sie sich aus der gesetzlichen Pflegeversicherung freikaufen können und privat versichern. Und das muss man halt überlegen, ob man das will und auch die Frage, wie wir, also wer mehr verdient, zahlt mehr ein, aber nicht alle Verdienstarten werden zur Berechnung herangezogen. Also das sind die klassischen Fragen, die es auch bei der Krankenversicherung, die es bei der Rentenversicherung gibt sozusagen. Wer zahlt was, wie viel, auf welcher Berechnungsgrundlage ein? Und die Karten, das auf breitere Füße zu stellen, sind gerade nicht besser geworden.
Genau, und man muss sagen, die Ansätze, die auch ja durch die Presse gingen, dass man Leistungen, Pflegegrad 1 kürzt oder erst einmal einen gewissen Zeitraum selbst finanzieren soll, das sind eigentlich aus unserer Sicht die falschen Signale und die falschen Schritte, die man geht, weil eigentlich muss man genau in diesen Bereich mehr investieren, nämlich es geht um mehr Prävention, um halt Pflegebedürftigkeit möglichst weit wegzuschieben.
Ah, und bei Pflegegrad 1 sind ja diese 130 Euro, wovon ich dann ein bisschen unterstützen kann, damit ich nicht jedes Mal von der Leiter falle, wenn ich Fenster putze. Mhm.
Genau so, ja, ne? Damit ich ja auch nicht noch die Krankenversicherung dann noch zusätzlich belaste. Nee, aber ne, da zu stärken, Mobilitätstraining, ja, Gleichgewichtssinn, andere Sachen. Also man kann da ganz viel eigentlich machen und man muss eigentlich eher im Pflegegrad 1 schauen, wie können wir da mit noch besseren, effektiven Präventionsangeboten die Menschen erreichen und sie motivieren, daran teilzunehmen, damit ein Pflegegrad 2 oder 3 später oder gar nicht eintritt.
Und diese Motivationsangebote, die kommen, da haben Sie recht, die kommen bei den Leuten gerade gar nicht an, sondern diese 130, also zu meiner Zeit waren es 125 Euro, das war halt das Geld für die Putzhilfe.
Genau.
So, das ist die Wahrnehmung, das ist halt für die Hauswirtschaft. Fertig. So, dass man davon vielleicht auch irgendwelche Präventionsangebote...
Ja, davon vielleicht nicht. Ich würde das schon eher zusätzlich sehen. Wenn ich einen Pflegegrad 1 habe, dann habe ich schon wirklich einen kleinen ersten Hilfebedarf. Und der muss irgendwie, dem muss man ja auch begegnen. Und das sind halt diese kleinen Hilfen. Denn mit den 131 Euro kommen ja die Betroffenen auch nicht weit. Aber es ist so ein Einstieg, auch sich mit dem Thema Pflegeversicherung, Pflegebedürftigkeit, Hilfebedarf, mit meinem eigenen Hilfebedarf, sich zu beschäftigen. Also das hat schon, sagen wir mal so, eher so eine Signalwirkung, was passiert jetzt.
Aber die Frage ist ja auch,
Präventionsangebote sollten separat.
Diese Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, gehen ja darum, sozusagen jetzt einzusparen. Und die Frage ist immer, ob das jetzt Sparen es nicht später wieder teurer macht. Weil wir natürlich...
Macht das nicht immer?
Ja, aber das ist natürlich das kurzfristige politische Denken. Also wenn ich jetzt sage, ich wenn ich jetzt sozusagen investieren würde, damit Leute irgendwie länger zu Hause bleiben können, weniger Hilfebedarf haben, Pflegebedarf, dann wird es jetzt teurer. Auf lange Sicht sozusagen nivelliere ich dann was. Wenn ich jetzt sage, ich kürze diese ganzen Leistungen und dann sind die in 10 Jahren alle doppelt so pflegebedürftig und noch viel mehr, dann, ja, so what, in 10 Jahren bin ich nicht mehr verantwortlich. Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr, die wir im Moment ganz deutlich sehen. Verschieben in die nächste Legislatur oder in die nächste Generation.
Problem der nächsten Regierung. Claudia Pohl und Klaus Bühlicke, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.